Ihr seht so richtig nach Urlaub aus. Die einigen haben schon die Hautfarbe des Sommers angenommen. Andere haben es noch vor sich, die Sonne ein bisschen mehr zu betrachten und sich von der Sonne betrachten und verändern zu lassen. Die anderen sehen einfach schon sommerlich gekleidet aus und ich habe mir extra das Sakko nach unten gelegt und ein Schweißtuch bereitgelegt, denn auch ich verdiene mein Brot im Schweiße meines Angesichts. Und es kann sein, dass ich beim Abendmahl nachher auch das Sakko wieder brauche. Aber meine Ruhe kommt erst nach dem Gottesdienst. Denn wir beschäftigen uns mit diesem Thema von Arbeit und Ruhe, weil ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Auch im Angesicht der Pandemie, die wir hinter uns hatten, da hatten wir plötzlich einen Full Stop. Und da merkte man plötzlich, dass wir Menschen mit dem Nichtstun nichts anfangen konnten. Es waren ganz viele plötzlich verwirrt, wie gehen wir mit dieser Situation um, wo plötzlich nichts mehr ist? Wie füllen wir diese Leere? Und ich glaube, dass uns die Bibel da einen sehr, sehr guten Blick dafür schenkt, was Ruhe bedeutet. Nämlich die Ruhe als Vollendung des Wirkens und der schöpferischen Handlung Gottes als Vorbild für uns Menschen. Und die Ruhe, die uns eigentlich auch vollendet. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass es eigentlich eine Pflicht zur Ruhe gibt. Dass es ein Gebot ist, das die Juden unglaublich ernst nehmen. Und wenn man sich den Talmud, also die Sammlung der jüdischen Schriften anschaut, ist das Thema Sabbat und das Halten der Ruhe das größte Thema der Juden. Weil es uns Menschen ganz tief betrifft. Und nach einem Gespräch oder nach einem Gespräch im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst letzte Woche, ist mir einiges nachgelaufen, weil ich merkte, schon in der Vorbereitung, ich habe ein schlechtes Gewissen, über Ruhe zu predigen. Weil es gibt ja so viel zu tun. Es gibt Leute mit dem Evangelium zu erreichen, es gibt Aufgaben zu erledigen, es gibt E-Mails zu beantworten und es gibt Arbeitskreise zu gestalten und. Und ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dann über Ruhe zu predigen. Und es wurde ausgelöst durch ein Zitat von jemandem, der sagte, du, man muss ja schon aufpassen, dass man da nicht nur noch ruht. Da habe ich gedacht, ja, die Gefahr sehe ich jetzt bei uns hier nicht unbedingt. Aber das stimmt. Und ich merkte, da ist ein Konflikt und da ist eine Spannung, die dürfen wir nicht auflösen. Und deswegen werden wir uns heute zum einen mit der Bedeutung von Arbeit beschäftigen, weil ich glaube, es ist wichtig, wenn wir verstehen, was Arbeit bedeutet, dann gewinnt Ruhe einen anderen Charakter. Und wir schauen uns den Rhythmus an, den Gott für Ruhe und Arbeit setzt. Weil aus dieser Betrachtung etwas entsteht, was uns zum einen frei macht und zum anderen meine Arbeit und meine Ruhe mehr Bedeutung gibt. Und darum werden wir uns diese Punkte heute anschauen und gehen dafür in einen Text im ersten Schöpfungsbericht, wo Gott sich entscheidet, den Menschen zu machen. Und wir lesen aus 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Mensch machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Und sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Und im zweiten Schöpfungsbericht sehen wir noch eine Stelle, die über die Schöpfung des Menschen spricht. 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, brachte ihn in den Garten Eden und er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Wir sehen in diesem Text die Bedeutung und den Sinn der Arbeit, die der Mensch bekommt. Gott entschließt sich, den Menschen zu machen. Es ist eine bewusste Entscheidung. Es ist nochmal eine Unterbrechung. Wir haben das letzte Mal miteinander darüber gesprochen, wie wichtig eine Unterbrechung ist. Weil eine Unterbrechung einen Einschnitt bedeutet und Aufmerksamkeit in uns hervorruft. Und Gottes Idee für den Menschen ist eine bewusste Idee. Lasst uns Menschen machen. Jetzt ist die Frage, mit wem redet Gott da? Und die Theologen haben da einige Aussagen. Für mich ist es im Grunde das Gespräch innerhalb der Trinität oder im Thronsaal. Aber es ist eine bewusste Entscheidung. Mit wem Gott da spricht, ist für den Autor nicht wichtig. Der Akzent, den der Autor hier setzen will, ist, Gott entschließt sich hier sehr bewusst. Sehr bewusst. Und zwar anders. Und das macht diesen Text so skandalös. Denn im Umfeld von Israel und im Umfeld, wo dieser Text entstanden ist, haben Götter auch gesprochen, lasst uns Menschen machen. Also es ist ein Zitat, zum Beispiel der Gilgamesch-Epos, der in dieser Zeit da war. Dort entschließen sich die Götter auch Menschen zu machen. Aber der Mensch wird dort nicht als Ebenbild geschaffen. Denn das sehen wir hier sehr, sehr deutlich. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Ebenbild. Dieses Wort Ebenbild kommt immer wieder vor, um deutlich zu machen. Der Mensch ist nämlich kein Sklave. Denn in den anderen Religionen wurde der Mensch als Sklave geschaffen, weil die Götter keinen Bock hatten, die normale Arbeit zu machen. Die hatten keine Lust, die Felder zu bestellen. Die hatten keine Lust, die Weinberge zu beackern. Die hatten keine Lust, sich um das Vieh und um die Tiere zu kümmern. Also haben sie sich gedacht, lasst uns Menschen machen, die die Arbeit für uns erledigen. Gott sagt, nee, ich habe einen anderen Plan. Anders als die anderen. Der Mensch ist nicht ein Arbeitstier. Er ist Ebenbild. Er ist Ebenbild und hat einen Auftrag. Er hat einen Auftrag zu herrschen. Und das ist die Frage, was macht die Ebenbildlichkeit Gottes aus? Sieht Gott genauso aus wie wir, dass er zwei Augen, zwei Ohren, zwei Hände, zwei Beine hat? Nein, die Ebenbildlichkeit zeigt sich in seinem Auftrag. Unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein, die Menschen, sie sollen herrschen. Wie wir herrschen, sollen auch die Menschen herrschen. Sie sollen genauso herrschen wie wir über diese Schöpfung. Sie sollen gestalten, regieren wie Könige. Und hier entsteht ein Bild, was ein absoluter Skandal in der damaligen Zeit und ich glaube auch für uns heute ist. Denn oft höre ich von Leuten, die in Firmen arbeiten, dass sie sagen, ja, der Mensch, wir sind ja nur noch Nummern. Wir sind ja nur noch dafür da, um Arbeit zu erledigen. Wenn du so über dich denkst, dann hast du vergessen, wofür Gott dich eigentlich geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen, um mit ihm in dieser Schöpfung zu herrschen. Du bist geschaffen, um mit ihm in dieser Schöpfung zu regieren und schöpferisch tätig zu sein über alle Bereiche, die um dich herum sind. Egal, ob du Mann oder Frau bist, das ist hier das Interessante. Als Ebenbild schuf er sie, als Mann und Frau. Beide sind Ebenbilder und beide haben diesen Auftrag. Das ist das, wofür Gott uns geschaffen hat und das ist das, wofür uns Christus erlöst hat, damit wir das auch wieder machen können. Denn die Frage des Herrschens ist, ist man ein guter Herrscher oder ein schlechter Herrscher? Wir in unserer Geschichte kennen gute Herrscher und wir kennen schlechte Herrscher. Wir kennen Menschen, die ihre Macht missbraucht haben, um eigene Ziele zu verfolgen. Und wir haben Herrscher in unserer Vergangenheit, die sagten, der Herrscher ist der oberste Diener des Volkes. Das ist in unserer Kultur drin. Aber es entspricht dem, was Christus und was Gott uns mit dem Schöpfungsauftrag gibt. Wir sind dazu berufen zu herrschen. Und wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte ansehen, dann sehen wir, wie Gott dann den Menschen formt und ihn macht. Und im zweiten Schöpfungsbericht, da sehen wir das. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Gott gibt dem Menschen einen Wirkungsraum, von dem er anfangen soll. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Ich habe mir den Bericht nochmal durchgelesen und denke, warum ist vor diesem Vers eine Beschreibung, wo der Garten liegt? Es geht ja nicht darum, dass wir quasi Google Maps für Alte haben, dass wir genau wissen, wo der Garten ist. Und Leute versuchen, das zu finden. Wenn wir genau hinsehen, sehen wir, was dort ist. Da sind Ströme, da sind die und die Erdschätze, da sind die und die Dinge, da sind die und die Sachen, sind da zu finden. Da ist das Rohmaterial, mit dem der Mensch anfangen soll zu herrschen. Er soll das, was da ist, nehmen und daraus etwas Neues machen, etwas kultivieren, etwas entstehen lassen. Das Gold, was da ist, für Kunst. Mit Gold kann man keine wirklich festen Sachen machen. Gold ist schön, aber nicht stabil. Aber das Erz, was da ist, daraus kann man Pflüge machen. Daraus kann man anderes Werkzeug machen. Und in dem Schöpfungsbericht sehen wir, dass der Mensch nicht nur einen Auftrag hat, sondern ein Gebiet. Und der Garten, das ist der sichere Ort. Das ist der sichere Ort. Dort soll der Mensch anfangen. Und die erste Aufgabe ist einfach mal Tieren Namen zu geben. Damit ist der Mann ja schon völlig überfordert und kriegt deshalb auch Eva zur Seite gestellt. Und das ist der erste Auftrag. Wir sehen, dass es da etwas Bedeutung, dass es Bedeutung hat. Und so ist unsere Bedeutung der Arbeit und auch deine Bedeutung der Arbeit, ganz gleich, was du machst, mit Gott lebensschaffend zu regieren. Und zwar nicht nur auf deine Arbeit. Wir definieren unsere Arbeit nur auf unserem Beruf. Aber ich glaube, dieses schöpferische Handeln ist weit größer. Mütter, die nicht abstempeln gehen, die noch nicht mal abstempeln gehen können. Wer soll denn diese Überstunden bezahlen? Sie regieren, sie gestalten etwas. Und ich fand eine Definition von Arbeit sehr schön von dem kürzlich verstorbenen Timothy Keller. Er sagte, Arbeit ist das Rohmaterial in der Schöpfung Gottes, neu anzuordnen, dass es der Welt im Allgemeinen und Menschen im Einzelnen hilft, sich zu entfalten und zu entwickeln. Ich wiederhole nochmal, Arbeit ist das Rohmaterial in der Schöpfung Gottes, neu anzuordnen, dass es der Welt im Allgemeinen und den Menschen im Einzelnen hilft, sich zu entfalten und zu entwickeln. Denn das ist Adams Auftrag. Das ist der Auftrag des Menschen, Adam, der Mensch. Das Material, was Gott uns zur Verfügung stellt, neu anzuordnen, so dass es zum Leben dient. Hausfrauen machen das, wenn sie kochen. Da werden Rohmaterialien, die Gott zur Verfügung gestellt hat, neu angeordnet und plötzlich entsteht ein leckeres Gericht. Männer machen das, wenn sie Fliesen verlegen. Das machst du, wenn du mit Menschen arbeitest. Du nimmst das, was da ist. Du ordnest das, was da ist, neu ein. Du ordnest es neu. Du investierst in Menschen und es dient dem Einzelnen. Aber vielleicht dient es auch den Menschen der Familie, weil sich durch diesen Mensch eine Familie verändert und so weiter und so fort. Unsere Arbeit ist mehr als das, was wir im Beruf tun. Unsere Arbeit ist es, mit Gott lebensschaffend die Dinge, die er uns anvertraut hat, neu zu beleben. Damit diese Schöpferkraft, damit dieser Segen greifbar sichtbar wird. Viel zu oft, und das ist leider das Problem, vergessen wir oder übersehen wir diesen Grundauftrag. Wir sehen nur die Arbeit, die erledigt werden muss. Wir sehen vielleicht stupide Arbeiten, Staubwischen. Das habe ich immer gehasst. Ich musste das als Kind immer wieder machen. Das war so meine Aufgabe, Staubwischen, Staubsaugen und so weiter und so fort. Und ich habe das so gehasst und ich habe es nicht verstanden, warum. Und ich weiß es nicht, ob es in der Ewigkeit jemals Staub geben wird. Ich hoffe nicht. Aber dieses Neuanordnen, denn die Welt ist in einem Chaos. Die Welt, das haben die Physiker auch schon erkannt. Die Welt, die Schöpfung steuert immer in ein Chaos. Wenn wir nicht dem Chaos entgegentreten, wird die Welt in ein Chaos hineinmünden. Und dass die Welt und die Schöpfung noch nicht im Chaos geendet ist, ist Gnade Gottes. Das ist, weil Gott noch nicht den Stecker gezogen hat, weil Gott sich noch nicht zurückgezogen hat. Aber unser Auftrag ist es, mit ihm diesen Chaos zu wehren. Und wenn es auch bedeutet, Staub zu wischen. Vielleicht nicht bei dir, vielleicht auch bei jemand anderem. Vielleicht in der Gemeinde. Vielleicht irgendwo, wo du sagst, damit kann ich jemand anderem helfen, Leben zu gestalten. Deine Arbeit ist mehr als dein Beruf. Deine Arbeit ist eingebettet in den Auftrag, den Gott uns Menschen gegeben hat. Leider vergessen wir das viel zu oft und entwerten damit nicht nur unsere Arbeit. Denn wenn wir sagen, wir folgen dem Vorbild Gottes, wenn wir Sabbat halten, dann nehmen wir am Sabbat Ruhe von unserem schöpferischen Handeln. Da kümmere ich mich nicht um die Kranken auf meiner Arbeitsstelle. Aber ich erledige auch nicht die Wäsche, die liegen geblieben ist oder anderes. Nee, diese ordnende Haltung kann einen Tag warten. Und wenn jemand ein gebügeltes Hemd braucht, dann ist es sein oder ihr Problem. Eine Unterbrechung in diesem schöpferischen Handeln. Dazu fordert Gott uns auf. Aber die Arbeit ist mehr, auch deine Arbeit. Darum möchte ich dir Mut machen, dass du vielleicht ganz neu entdeckst, wo kannst du diese Art von regierendem Dienst Wirklichkeit machen? Wo ist deine Berufung? Wo ruft dich Gott heraus? Vielleicht neben deiner Arbeit das Rohmaterial, was um dich herum ist. Du siehst vielleicht dieses Rohmaterial und du siehst, da könnte man, wenn man da ein bisschen eingreift, dann könnte man da etwas entstehen lassen. Und Gott legt es dir aufs Herz. Da möchte ich dir Mut machen, prüfe es mit ihm und entdecke diesen schöpferischen Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Dass du aus dem Rohmaterial, was um dich herum ist, etwas gestaltest, das neu anordnest, was nur du so anordnen kannst. Damit die Menschen im Einzelnen oder die Welt im Allgemeinen sich neu entfalten kann. Neue Gestalt gewinnen kann. Es kann durch Kunst geschehen, wo Leute Farben zusammen anordnen und dadurch entsteht Schönheit. Rembrandt hat das gemacht. In einem grandiosen Bild. Da hat er einfach Farben auf eine Leinwand gepackt. Er hat die neu angeordnet. Die Materialien für die Farbe hat er nicht erschaffen. Aber es ist ein Bild über den verlorenen Sohn entstanden. Ein sehr bewegendes, ein wunderschönes Bild. Dass diese Kraft Gottes in sich hat. Und wenn wir auf diese Art und Weise das, was wir tun, betrachten, dann wird Arbeit nicht einfach stupide. Und das war die Lektion, die mein Vater mir gesagt hat. Ich habe ihn mehrfach als Kind auf der Arbeit besucht und dann zeigte er mir einmal seine Kantmaschine. Und ich dachte, wie, mein Papa, für mich immer groß und stark, sagt, ja, was machst du? Ja, ich stehe an der Kantbank. Was heißt das? Ja, Metallfall. Dann hat er mir das gezeigt und dann habe ich gedacht, okay. Ich habe immer gedacht, mein Vater wäre irgendwie so ein Superheld. Und dann steht er an der Kantbank. Kein Pastor. Kein Politiker. Nicht jemand, der irgendwie die Welt bewegt. Aber er sagte mir, Johann, und den Satz vergesse ich nicht. Er hat gesagt, Johann, jedes Blech, was ich falte, jedes Blech, was ich kante und alles, was ich hier mache, mache ich nicht für mich. Ich mache es für Jesus. Als ob ich es Jesus abgebe. Als ob er mein Auftraggeber ist. Ich arbeite nicht für das Geld. Und so hat er gelebt und gearbeitet. Weil Jesus sein Herr war, weil das sein Auftrag war. Er hat diese Bleche genommen und das hat etwas bewirkt. Auch mit den Arbeitskollegen. Und ich wünsche euch, dass ihr eure Arbeit so sehen könnt. Dass ihr eure Arbeit auch in der Gemeinde vielleicht neu so entdeckt. Dass ihr nicht nur eine Aufgabe erfüllt, sondern dass Gott mit euch hier vielleicht etwas neu anordnen will, um den Menschen um uns herum zu dienen und sie zu bereichern. Denn das bedeutet es, zu regieren, als Könige in dieser Schöpfung zu wirken. Aber Gott gibt auch Rhythmen. Denn die Arbeit, und das haben wir von Melanie vorhin gehört, und danke für deine Offenheit an der Stelle, die sich ja in Menschen investiert, können wir nicht unbegrenzt machen. Denn jede Arbeit braucht einen Rhythmus. Denn Arbeit ist Belastung, selbst wenn sie so kreativ und wenn sie so schöpferisch ist. Irgendwann ist es gut und wir können nicht mehr. Und jede Belastung braucht eine Erholung. Und Gott hat einen Rhythmus hergegeben, über den wir das letzte Mal schon ansatzweise gesprochen haben. Ich wollte ihn nochmal aufsprechen. Arbeit und Ruhe brauchen gesunde Rhythmen. Denn ohne diese gesunden Rhythmen wird es nicht funktionieren. Denn zu viel Arbeit wird plötzlich nicht mehr genossen. Man fällt in sich zusammen. Und wenn dann die Ruhe kommt, wenn man zu lange gearbeitet hat und zu wenig Ruhe hatte, bricht man in sich zusammen und der Körper erholt sich nicht nur, sondern er versucht, sich wieder zum Leben zurück zu regenerieren. Habe ich zu viel Ruhe und arbeite nicht genügend, wachse ich nicht, weil keine Belastung da ist. Wenn ich jetzt Matthias nach vorne rufen würde und sagen würde, Matthias, mach mal eine Liegestütz, dann würde er hinkriegen. Es würde einen Trainingsreiz setzen in seinen Körper. Es würde aber die Muskeln nicht zum Wachsen bringen. Denn die Muskeln brauchen einen gewissen Reiz, damit sie in der Ruhephase, darüber werden wir nächste Woche sprechen, Wachstum geschieht nämlich nicht in der Beanspruchung. Wachstum geschieht in der Ruhe. Bei Muskeln und bei vielen anderen Sachen. Aber dieser Trainingsreiz, eine Liegestütze, bringt keine Fortschritte. Und Gott hat einen Rhythmus hervorgebracht. Und er sagt, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hat. Und an diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hat. Und Gott segnete diesen siebten Tag. Und sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Diesen Rhythmus sehen wir im Kleinen. Aber dieser Rhythmus setzt sich durch bis ins Große. Und wir sehen, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, sehen wir, wie Gott einen Rhythmus erstellt, der nicht nur das tägliche Leben, sondern auch das gesamte Leben durchzieht. Der kleine Rhythmus ist der tägliche Rhythmus. Früher Tag und Nacht. Du arbeitest, wenn die Sonne aufgeht und wenn die Sonne untergeht, machst du Feierabend. Das war in Israel etwas leichter, weil da die Jahreszeiten nicht so schlimm sind. Wenn man in Norwegen oder Nordschweden ist, ist das kein Rhythmus, den man auf Dauer durchhalten kann. Aber in Israel war es so. Da gab es feste Arbeitszeiten entsprechend der Sonne. Und dann entstand eine Zeit, wo wir weg sind von dieser Verwurzelung in das Landwirtschaftliche und es entstanden Uhren, wo wir gestempelt haben, eine Sirene, die das Ende der Arbeitszeit angezeigt hat und so weiter. Und der Rhythmus hat sich verändert. Aber Gott hat einen Rhythmus geschaffen, der wichtig ist. Im Rhythmus des Menschen arbeiten, nicht den ganzen Tag arbeiten. Auch am Tag brauchen wir Ruhe, wo wir Arbeit unterbrechen. Und zwar nicht nur, wenn wir ins Bett fallen, sondern zumindest auch da abschalten. In der Woche sechs Tage arbeiten. Und das heißt nicht im Beruf, sondern Arbeit, wir haben gesehen, das ist viel größer. Sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Doch Gott geht noch weiter. Er sagt, sechs Jahre sollt ihr eure Felder bestellen und Samen aussehen. Sechs Jahre sollt ihr eure Weinberge pflegen und die Ernte einbringen. Aber im siebten Jahr soll das Land Ruhe haben. Das soll ein Sabbatjahr zu Ehren des Herrn sein. Bearbeitet weder eure Felder noch eure Weinberge. Eine spannende Sache, weil Gott plötzlich sagt, genauso wie du sechs Tage arbeitest, soll auch die Schöpfung davon profitieren. Alle sieben Jahre einmal ruhen. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, wenn ihr siebenmal das Sabbatjahr gefeiert habt, dann im nächsten halben Jahr, da könnt ihr nochmal arbeiten, aber ab dann hört ihr wieder auf, eure Felder zu bestellen. Und es gibt das sogenannte Jubeljahr. Aus den Aufzeichnungen, die wir haben, wissen wir, dass dieses Jahr wahrscheinlich nie in der Geschichte Israels stattgefunden hat. Selbst die Sabbatjahre haben wahrscheinlich nicht stattgefunden. Die Juden haben es nicht durchgesetzt. Sie haben es nicht geschafft, das zu machen. Aber Gott hat diesen Rhythmus sehr wichtig gemacht. Und er hat eine Sache gesagt, würde zu weit führen, wenn ich es zu ausführlich mache. Aber er hat gesagt, wenn ihr das nicht macht, dieses Sabbatjahr halten, werde ich es machen. Ende von 3. Mose 25. Wenn ihr heute Lust habt, so richtig schöne Lektüre, Levitikus, 3. Mose, ist immer so klassisch Schmanker für einen Sonntagnachmittag. Aber 3. Mose 25, wenn ihr das Ende des Kapitels lest, da lest ihr, wie Gott sagt, wenn ihr diese Sabbatjahre nicht einhaltet, werde ich für meine Schöpfung sorgen und ich werde Ruhe schaffen. Und es wird passieren, dass eure Städte brach liegen werden, eure Felder werden nicht bestellt werden, weil ihr nicht mehr da seid. Weil ein anderes Volk kommen wird und euch einnehmen wird und eure Felder werden nicht bestellt werden. Und es ist tatsächlich passiert. Wahrscheinlich 490 Jahre, 70 mal 70, ne? Ist das passiert? 70 mal 7, ist das passiert, dass eine fremde Nation kam und Israel weggeführt hat und die Felder lagen brach. Für 70 Jahre. Gott hat für Ruhe gesorgt, damit die Schöpfung sich erholen kann. Und ich sehe, wie wir mit diesen Rhythmen umgehen als Nation. Und wir haben keine gesunde Art. Und ich merke, wie wir da im Widerstreit gerade sind zwischen den Generationen. Wir leben in einer Zeit, in der alles machbar ist. Und wir denken, wir können diese Welt ausbeuten, wie wir wollen. Und teilweise auch christlich motiviert. Ja, wir sollen ja über die Erde herrschen. Ja, wir sollen über sie herrschen und regieren, aber wir sollen sie nicht vergewaltigen. Wir sollen sie so gestalten, damit sie Leben hervorbringt. Und nicht ausbeuten, damit wir sie kaputt machen. Das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Und wir leben in einer Zeit, wo wir alles machbar machen. Und alles versuchen zu schaffen, wir wollen uns alles untertan machen, aber die Ruhe, der wollen wir uns nicht beugen. Aber diese Thematik hat mich herausgefordert, wo ich merke, an einigen Stellen müssen wir uns diesen Rhythmen beugen. Und ich weiß nicht, wie wir das gesellschaftlich machen können, ein Sabbatjahr. Aber ich möchte bei mir anfangen. Ich möchte diese Rhythmen Gottes ernst nehmen. 6 Tage arbeiten. Für diese Gemeinde, für Gottes Reich, aber auch für meine Familie, denn da hat mich Gott auch hingestellt. Auch da muss ich neu anordnen, was Gott dahin uns geschenkt hat, damit sie zur Entfaltung kommen. Und einen Tag mache ich nichts. Ich muss diesen Rhythmus ernst nehmen. Und für jeden von euch bedeutet dieser Rhythmus etwas anderes. Für Melli ist es was anderes als für mich. Für euch, die ihr vielleicht im Ruhestand seid und sagt, ich habe keine festen Arbeitszeiten mehr. Ich kann meine Ruhe viel besser. Super, genieß es. Kleine Klammer, es gibt keine Rente im Reich Gottes. Rente ist wohlverdient auf dem Arbeitsplatz, aber im Reich Gottes, bis der Herr uns abberuft, sind wir dran, mit gestalterisch zu arbeiten. Das bedeutet vielleicht, dass du dich auf eine andere Art und Weise einbringst. Ich erwarte nicht, dass Leute, die in Rente sind, sie jetzt hier Vollgas geben und hier jeden Gottesdienst gestalten. Nee. Vielleicht ist jetzt eine neue Lebensphase für dich, wo du Vater oder Mutter im Glauben für andere werden kannst. Mehr beten kannst für Leute. Leute besuchen kannst. Kuchen backen kannst oder was auch immer. Aber werde da mit deinem Herrn kreativ, wo dein Auftrag ist, wo deine Berufung ist. Aber diesen Rhythmus zu finden ist wichtig, damit wir nicht aus dem Takt geraten mit uns selbst, mit unseren Bedürfnissen, mit dem, was uns bewegt und mit dem, was Gott für uns vorhat. Denn genauso, wenn wir genauso wie es bei dem Sabbatjahr ist, so ist es auch bei uns. Wenn wir diesen Rhythmus nicht folgen, wird unser Körper oder unsere Seele oder unsere Familie irgendwann darauf reagieren. Wenn wir zu viel arbeiten, wird dann vielleicht dein Partner sagen, du, das geht nicht. Oder deine Kinder werden sagen, du liebst die Arbeit mehr als mich. Du investierst viel mehr in diese Bereiche als in mich. Vielleicht wird aber auch der Herr sagen, du hast dich so sehr in deine Arbeit integriert, aber ich habe dich eigentlich berufen, in dem und dem Bereich schöpferisch tätig zu sein. Und ich kann dir nicht sagen, wie du diesen Rhythmus gestalten kannst, weil es deine Verantwortung ist. Weil du König und Königin bist. Es ist eine Sache, die du mit deinem Herrn klären musst, die du in der Stille mit ihm besprechen musst, wo du neu. Aber es ist wichtig, 6 Tage arbeiten. einen Tag ruhen. Und nach 6 Jahren vielleicht eine Zeit einlegen, wo du aus gewissen Dingen aussteigst und sagst, okay, an diesen Bereichen werde ich nicht neu investieren, sondern da ruhe ich, um das Sabbatjahr vielleicht neu anzugehen. Ich finde, es gibt momentan gute Sachen auch für die Arbeitswelt, um dieses Sabbatjahr irgendwie durchzuführen. Und ich bin da noch nicht am Ende. Ich bin da auch jemand, der selber lernen muss, diese Rhythmen zu finden. Genauso wie die Musiker, wenn die nicht im Rhythmus spielen, wird es schwierig für Gemeinde mitzukommen. Genauso wird es auch für deinen Körper, für deine Familie, für deine Emotionen schwierig mitzukommen, wenn du den Takt überreizt. Und darum wünsche ich dir, dass du diesen Rhythmus mit deinem Herrn neu findest. Dass du gesunde Rhythmen findest für dich und deine Familie. Und vielleicht helfen dir da ein paar Sachen, um das zu erkunden. Mir haben diese 2 Bücher sehr geholfen. Ihr findet sie auch gleich beim Büchertisch. Ein Buch von John Mark Comer, Das Ende der Rastlosigkeit. Das ist eher ein Buch für die jüngere Generation. Das ist nämlich ein Mann, der ungefähr in meinem Alter ist und der auch eher in die moderne Zeit spricht. Aber ein super Buch, was über Sabbat und über die Epidemie, die wir haben, des permanenten Verfügbarseins schreibt und spricht. Aber viele praktische Sachen auch mitgibt. Wie können wir Ruhe auf eine Art und Weise gestalten, dass sie Segen hervorbringt? Das andere Buch ist von Thomas Schödin, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ich bin da nicht ganz sicher, aber das Buch ist trotzdem gut, warum Ruhe unsere Rettung ist. Das ist eher ein meditatives Buch und er entfaltet da unterschiedliche Aspekte der Ruhe. Und ich wünsche euch, dass ihr vielleicht durch diese Bücher, vielleicht auch in der Urlaubszeit, vielleicht auch jetzt, wo es etwas ruhiger ist, diese Bücher als Anstoß nehmt, um euch und eure Arbeit, eure Ruhe zu reflektieren. Und ich gebe euch dafür ein paar Fragen mit, wie schon das letzte Mal. Vielleicht besprichst du mit dir, mit deinem Partner, mit guten Freunden, wie nimmst du deine Arbeit, also deinen Beruf in der Familie, der Gemeinde oder in einem anderen Ehrenamt wahr? Wie trägt sie dazu bei, dass die Welt im Allgemeinen oder Menschen im Einzelnen sich entfalten oder entwickeln können? Wie kannst du eine neue Perspektive für deine Arbeit gewinnen? Und wie kannst du dir vielleicht auch eine Erinnerung schaffen, um diese Perspektive bei deiner Arbeit nicht zu verlieren? Dass du nicht jetzt nach diesem Gottesdienst rausgehst und sagst, super, das ist gut, dafür ist meine Arbeit da und nächste Woche Freitag ist das schon alles wieder weg, weil zu viele To-Dos auf dich eingeströmt sind. Und für den 2. Punkt glaube ich, dass der Rhythmus von Ruhe und Arbeit Kraft hat. Oder glaube ich, dass ich eigentlich machen kann, was ich will und ich bin ja unverwüstlich. Auch ich werde ja Jahre älter und ich merke, dass das geht nicht mehr so. Früher haben mir 3 Stunden gereicht zu schlafen, bevor ich predige. Wenn ich 3 Stunden schlafe und predige, würdet ihr mich nicht verstehen. Da würdet ihr jemanden suchen, der in Sprachen auslegt. Vielleicht brauchst du aber auch heilige Gewohnheiten. Welche heiligen Gewohnheiten pflegst du in deinem Leben, um deinem Körper, deinem Geist auf lange Sicht gesund zu halten? Wie feierst du deine Ruhe? Hast du vielleicht in deinem Lebensbereich gesunde Rhythmen verloren, die du schon mal hattest und musst sie neu aktivieren? Und willst du neue Gewohnheiten pflegen und alte ablegen? Wenn ja, welche? Ich wünsche dir mit den Leuten, mit denen du das bearbeitest, gottesreichen Segen, dass du nicht nur die Bedeutung von Arbeit für dich neu entdeckst, dass Gott dich zu mehr geschaffen hat, als einfach nur Aufgaben zu erfüllen. Aber ich wünsche dir auch, dass du einen gesunden Rhythmus findest, damit aus der Art, wie du arbeitest und ruhst, eine Symphonie entsteht, in der Gottes Schönheit und Kraft greifbar und sichtbar wird. Gott segne dich dabei. Amen.